Hans Poser, Sie haben einen großen Teil Ihres wissenschaftlichen Lebens einem Mann gewidmet, Gottfried Wilhelm Leibniz. Was fasziniert Sie denn so an diesem Gelehrten?
Eben diese Breite, in der er versucht hat, Probleme seiner Zeit in einer geschlossenen Form zu lösen und dabei gleichzeitig sehr viel anzustoßen, das in die Moderne führt. Wenn wir Leibniz als den Beginn der deutschen Aufklärung nehmen, wäre es dies, die Individualität, aber doch von ihm immer gesehen als das Individuum in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, in der Verpflichtung, miteinander die Welt zu verbessern.
Also kein Egozentriker, sondern...
Ganz und gar kein Egozentriker, nur muss eben das Ich aus rein theoretischen Gründen der Ausgangspunkt sein. Ich bin es ja, der denkt. Ich bin es ja, der ich Wahrnehmungen habe. Ich bin es ja, der in meinem Denken darauf stößt, dass ich mir Ziele setzen muss oder über Ziele nachdenken muss und von dort her die Ziele setzen muss. Das heißt also, dass ich muss eine zentrale Stellung haben, aber nicht im Sinne eines Egoismus, sondern dass ich als Teil der ganzen, um es mit Leibniz zu sagen, Welt der Monaden, wobei es nicht nur um Menschen geht, sondern auch um Tiere, um Pflanzen, um alles Belebte.
Was ist die Monadenlehre? Das ist ja ein Schlüsselbegriff bei Leibniz.
Ja, die Monadenlehre besteht im Kern darin, dass alle Lebewesen jeweils ein individuelles Einheitsprinzip haben. Das, was wir beim Menschen als das Ich bezeichnen. Und genau dies, das war auch das Neue, spricht er jedem Lebewesen, das heißt also auch jedem Tier, jeder Pflanze, jedem Sperma. Er hat sie bei Löwenhoek im Mikroskop gesehen, hat aber vorher schon die Vorstellung, spricht es also auch jedem Sperma zu und hat die Vorstellung, dass ein Individuum durch ein es bestimmendes, ganzheitliches, individuelles Prinzip charakterisiert ist. Und genau das macht die Monade aus. Und das ist natürlich ziemlich metaphysisch im Vergleich zum Energieerhaltungssatz oder zur Integralrechnung.
Wenn wir jetzt mal auf unsere Welt gucken, heute, 2016, was hätte Leibniz dazu gesagt? Ihr habt es übertrieben mit der Individualisierung oder?
Ganz ohne Frage würde er das sagen. Er würde sagen, wir sind so teilweise jedenfalls zu Egoisten geworden und das sollten wir unter allen Umständen zurücknehmen. Er hat mal das Rechtsprinzip, das uns tragen sollte, so formuliert, Caritas sapientis sei Justitia, also die Gerechtigkeit sei die Caritas, die Nächstenliebe, die Fürsorge des Nachdenklichen, so übersetze ich es mal jetzt. Und das zeigt, dass das Ich sich immer in diese Welt hinein versenken muss und verpflichtet ist. Wir reden heute immer von Menschenrechten, Leibniz würde von Menschenpflichten reden und ich denke, das sollten wir wieder gewinnen.
Sie haben die Tierphilosophie angesprochen. Da gibt es ja heutzutage viel Kritik an der Massentierhaltung. Er hat als einer der ersten ja den Tieren auch eine Art Seele gegeben.
Ja, das hat Aristoteles schon gesagt. Nur der Begriff der Seele taucht da nicht auf. Dass etwa Descartes vorsichtig ist mit der Seele bei Tieren, hat eine ganz andere Konnotation. Denn wenn er das sagen würde und die Seele ist unsterblich, dann wären auch alle Tiere unsterblich. Leibniz ist da, sieht die Dinge ganz anders. Der Begriff der Monade, also dasjenige, was einen Organismus zu einer Einheit macht, wird so verstanden, dass er über die Zeit unzeitlich existiert. Und damit hat er das Problem überwunden. Aber Sie haben schon recht. Im Kern bedeutet es, dass jedes organische Leben seinen Platz und seine Berechtigung hat. Denken Sie daran, dass Albert Schweitzer sich als Bakterienmörder sah und schwer damit gerungen hat, ob wir das Recht haben oder die Verpflichtung haben, so vorzugehen, wie er das als Arzt tut. Das sind lauter Gedanken, die von Leibniz ausgehen. Der Schweizer Biologe Bonnet beispielsweise, der Blattläuse untersucht hat, das ist dann im 18. Jahrhundert, sah, dass er nicht weiterkommt, wenn er den Blattläusen nicht durchaus so etwas wie eine Seele zuspricht.
Also Leibniz hätte sich auch gegen Tierversuche gewehrt und gegen unsere Art der Massentierhaltung.
Wenn wir das so plump sagen, ja. Aber ich würde vorsichtig sein, denn jede Form einer Tierdressur ist ja schon ein Umgang mit dem Tier, das Tier zu etwas zu bewegen, wozu es von alleine sich nicht hergeben würde. Das würde Leibniz doch möglicherweise billigen, denn selbstverständlich ist er mit dem Pferdefuhrwerk von Hannover nach Berlin gefahren oder von Leipzig nach Paris.
Ja, kommen wir mal zu Leibniz und der Mathematik. Er hat ja das duale Zahlensystem erfunden. Darauf beruht ja unsere ganze digitale Welt heutzutage. Kann man sagen, dass er da einer der Vordenker war?
Er hat damals das duale Zahlensystem aus ganz theoretischen Überlegungen erfunden. Denn was verbindet er damit? Er verbindet nicht etwa nur damit die Dualzahlen, sondern eine ganz theoretische Vorstellung. Er hatte die Idee, dass es absolut einfache Begriffe geben muss, aus denen all unsere Begriffe zusammengesetzt sind. Wenn man diese absolut einfachen Begriffe mit Primzahlen durchnummeriert und diese Primzahlen in Dualzahlen übersetzt, dann lässt sich jeder zusammengesetzte Begriff als eine Dualzahl vorstellen, wenn man mit mathematischen Verknüpfungen der Ausgangszahlen operiert. Seine Vorstellung ist also, dass wir die ganze Welt, all und alle Inhalte unseres Denkens in Dualzahlen auszudrücken vermögen. Und das ist genau das, was jeder Computerfreak heute mit Sicherheit glaubt. Mhm.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich mit Leibniz zu beschäftigen?
Schon in der Schule haben wir verhältnismäßig viel Philosophie gemacht. Wir haben mit dem Mathematiklehrer beispielsweise Kants Prolegomena gelesen. Da ging es um die Frage, warum die Mathematik auf die Wirklichkeit anwendbar ist. Und im Studium, das zunächst ein Mathematik-Physik-Studium war, habe ich Philosophie einfach, weil es mich interessierte, im gleichen Umfang hinzugenommen. Und da Mathematik, Physik zum Staatsexamen führt, musste man das Philosophikum machen. Und im Philosophikum hatte ich mich, weil das keinen Menschen sonst interessierte damals, an Leibniz gerieben. Der interessierte mich von der Mathematik her und in der Physik war mir klar, der Energieerhaltungssatz stammt auch von diesem Mann. Wie kann zu so einem Denker so etwas ganz Metaphysisches wie die Monadenlehre passen? Das also war mein Einstieg.
Sie haben ja erst Mathematik und Physik studiert und wurden dann Philosoph. Hatte das auch etwas mit Leibniz zu tun?
Das hatte insofern etwas mit Leibniz zu tun, als ich zunächst vor allem Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie und durchaus in einem kantianischen Duktus, aber bezogen auf heute, gemacht habe und mich beschäftigen wollte mit dem Problem der Möglichkeiten, wie zum Beispiel wasserlöslich. Und was ist dabei das Problem? Nehmen Sie ein Stück Zucker, das nicht in Wasser gelöst wurde, in den Kaffee getan wurde, sondern verbrannt wurde. War nun dieses Stück Zucker wasserlöslich? Das ist ein Möglichkeitsbegriff. Wir sprechen über eine Möglichkeit. Sind Möglichkeiten beobachtbar? Wir können doch immer nur Wirklichkeiten beobachten. Und in der analytischen Philosophie wurden Möglichkeiten deshalb als ein ziemlicher Unfug beiseite geschoben. Und bei Goodman gibt es eine Formulierung, wo er sagt, dass Möglichkeit, Engel, Teufel und dergleichen in der Philosophie nichts zu suchen hätten. Nun denn, Mich interessierte aber genau dieses Problem, wie gehen wir mit Möglichkeiten in einer empirischen Wissenschaft, also der Physik, um, und bekam, um ehrlich zu sein, begriffstheoretisch kein Bein auf den Boden. Das war Anfang der 60er, Mitte der 60er Jahre. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich mich schon intensiv mit Leibniz beschäftigt hatte. Und Leibniz spricht von ganzen möglichen Welten, die auf einer logischen Konstruktion beruhen. Also, was ist diese logische Konstruktion, die von möglichen Welten spricht, die ihrerseits dann auch auf die wirkliche Welt insofern anwendbar sein müssen, als die wirkliche Welt eine der möglichen ist, unter denen die Gott zur Schöpfung zur Auswahl standen. So kam ich also zu Leibniz, zur Modallogik, also Möglichkeitslogik, die im Übrigen in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts anknüpfend an Leibniz aufgebaut worden ist und heute ein ganz selbstverständlicher Bereich der Logik ist.
Und hat dieses Interesse auch etwas mit Ihrem akademischen Elternhaus zu tun? Ihr Vater war ja Professor der Geographie, die Mutter kam aus einem großen Verlagshaus und sprach viele Sprachen?
Ich denke schon. Von meinem Vater nahm ich mit, wie man empirisch in der Natur Dinge zu beobachten vermag, die sonst keiner sieht. Also wir gingen durch einen Wald und er sagte, ach, das ist interessant, das sind mittelalterliche Pultäcker, die hier noch zu sehen sind. Oder eine Vertiefung auf einer Flur, zeigte er, das war mal ein Hohlweg. Das heißt, Natur lässt sich lesen wie ein Buch, wenn man über das entsprechende historische Wissen verfügt. Und das trifft sich nun wieder mit dem, was die Philosophiegeschichte so belangvoll macht. Wir brauchen diese Geschichte, weil wir auf ihre Begriffe aufbauen. Unsere heutigen Begriffe sind Begriffe mit einer langen Geschichte, die zurückreicht bis in die griechische Philosophie. Das ist die eine Seite. Die andere Seite war die Musik, war die Literatur, die durch meine Mutter vertreten wurde in der Familie gewissermaßen. Und deshalb haben wir sehr viel zu Hause musiziert. Bei Leibniz findet sich zur Musik direkt nur wenig, aber relativ viel zur Frage etwa der wohltemperierten Stimmung. Und er hat etwas vorgeschlagen, was etwa dem Bachschen wohltemperierten Stimmung entspricht. Das also für den Zugang. Ich denke, dass man von zu Hause sehr, sehr viel mitnimmt, jeder von uns, ohne dass uns dessen bewusst ist.
Was hält die Welt zusammen? War das öfter Thema in Ihrer Kindheit und Jugend?
Hier muss man vorsichtig sein. Mein Vater war, als ich ein Kind war, im Krieg. Und als er zurückkam aus dem Krieg, hatte er eine Professur in Braunschweig, während wir in Göttingen lebten. Und wir sahen ihn nur am Wochenende. Aber am Wochenende war es dann umso intensiver in allen Gesprächen. Dazu kamen Schulen, in denen sowohl in Göttingen wie dann in Braunschweig, wie solche Überlegungen sehr wohl gepflegt wurden. Und so ging man mit offenen Augen durch die Welt und natürlich mit vielen Fragen.
Hans Poser, hätten Sie gerne in Leibniz' Zeit gelebt?
Das glaube ich kaum. Die Zeit war alles andere als friedlich. Bedenken Sie, es standen die Türken vor Wien. Es begann der spanische Erbfolgekrieg. Es gab die Auseinandersetzungen mit Ludwig dem 14. Leibniz hat versucht, schon als ganz junger Mann hier Einfluss zu nehmen im Auftrage Philipps von Schönborn. Der Leibniz zog nach Paris mit einer Denkschrift, die Ludwig den 14. dazu bewegen sollte, statt einzurücken in den Raum, den wir heute Belgien und die Niederlande nennen würden, und in den lothringischen Raum, doch seine Aktivitäten nach Ägypten zu verlegen. Also alles andere als eine angenehme Zeit. Und insofern denke ich, sollte niemand träumen von einer Zeit, in der er lieber leben würde als seiner gegenwärtigen, sondern die Gegenwart nutzen, dem Leibnizschen Prinzip zu folgen, dass wir verpflichtet sind, die Welt zu verbessern.
Sie sind ja selbst auch im Krieg geboren, 1937. Es waren ebenfalls schlimme Zeiten, so wie in Leibniz' Zeit. Wie hat sich das auf Sie ausgewirkt?
Göttingen war eine heile Welt. Bomben waren nur gefallen auf die Anatomie, stand neben dem Bahnhof. Nur geschah dieses zu einem Zeitpunkt, als wir auf eine Wanderung machten oder einen Spaziergang. Ich habe also gesehen, wie dies in die Luft flog und empfand dies als die totale Sinnlosigkeit. Ebenso Tiefflieger, die Frauen beschossen, die auf dem Feld Kartoffeln setzten. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, das mir geblieben ist, das Sinnloseste, was man sich vorstellen kann.
Da Frauen, waren Sie ein Kind, ne?
Da war ich ein Kind. Das war im letzten Kriegsjahr. Und es war vielleicht sogar kurz vor Kriegsende, denn Kartoffeln setzt man im Frühjahr. Es müsste also wohl 45 im Frühjahr gewesen sein. Es ist den Frauen nichts geschehen, aber ich sah den Einschlag der Geschosse direkt neben den Frauen, die eben das Sinnvollste taten, was man tun kann, für die Ernährung der Menschen zu sorgen. Dann kam ich später in das völlig zerstörte Braunschweig und da hieß es einfach anpacken. Über alles andere dachte man dann nicht mehr nach.
Sie haben sich nicht nur mit Leibniz beschäftigt, sondern auch mit der Musik aus seiner Zeit. Sie selbst haben viel Blockflöte gespielt, in Orchestern, in der Kammermusik. Was haben Sie uns heute als Musikstück mitgebracht?
Ich habe ein Stück von Agostino Steffani ausgesucht. Das gehört nun nicht zu dem, was man als Blockflöter spielt, aber es hat einen Leibniz-Bezug. Agostino Steffani war am Hannoverschen Hof als Komponist, als Opernschaffender. Er hat mehrere Opern dort geschrieben. Eine der Opern heißt Enrico Leone, das heißt Heinrich der Löwe. Warum? Der Herzog ist ja der Herzog von Braunschweig-Lüneburg und diese braunschweig-lüneburgische Linie geht natürlich zurück auf Heinrich den Löwen. Und was hat das mit Leibniz zu tun? Leibniz hatte auf seiner Italienreise nachweisen können, dass das Welfenhaus, also Heinrich der Löwe, abstammt vom Haus Este in Ferrara. Und dieser wichtige Hintergrund wird symbolisiert durch die Oper von Agostino Steffani. Seine Musik, seine Instrumentalmusik, die wir jetzt ausgesucht haben, ist eigentlich etwas, was aus den Opern entstanden ist, manchmal Zwischenmusiken, manchmal unter Fortlassung der Singstimme. Und in letzter Zeit hat man von dem früher wenig bekannten Musiker durch Cecilia Bartoli ganz wundervolle neue Aufnahmen gewonnen. Aber die Oper Enrico Leone hat schon Rovatkai vor einer Reihe von Jahren ausgegraben. Der Hintergrund dieser Musikauswahl ist tatsächlich eine Begegnung mit der Musik, die an dem Hof gespielt wurde, an dem Leibniz sein Leben lang tätig war.
In der Info der Talk heute mit Hans Poser, dem Philosophen und Leibniz-Forscher. Herr Poser, Sie haben selbst Blockflöte gespielt. In welchen Zusammenhängen?
Nun, viel Kammermusik, ja, aber durchaus auch mit Orchester. Die Brandenburgischen Konzerte, zweites und viertes, die mit Blockflöte sind, oder Telemann-Konzerte. In der Kirche die Kantaten, es ist kaum eine Bach-Kantate mit Blockflöte, die ich nicht einmal gespielt habe. Und heute reicht es halt für Jammermusik, Kammermusik, mehr nicht mehr.
Sie haben ja drei Kinder, konnten Sie die auch zur Musik bewegen?
Ja, alle drei haben ein bisschen gespielt, aber doch nicht so intensiv, wie ich das tue. Der Jüngste, der Bratschenspieler, greift immer noch mal zur Bratsche.
Und Ihre Leibniz-Begeisterung, haben Sie die an Ihre Kinder weitergegeben?
Schauen Sie, die Leibniz-Begeisterung ist ja nur ein Teil. Ich habe ja genauso viel Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie getrieben. Und mir ging es eigentlich auch bei Leibniz immer darum, die Brücke zu schlagen zur Gegenwart und mich zu fragen, was bedeutet es eigentlich, in diesen alten Handschriften zu blättern, aus ihnen neue Editionen zu machen? Was tragen wir da in die Gegenwart? Und der Älteste ist Technikhistoriker und insofern ist das durchaus eine Fortsetzung.
Was machen denn eigentlich Technikhistoriker? Museen planen?
Natürlich, Sie können fragen, warum haben wir überhaupt Technikmuseen? Das sind doch Maschinen, die man gar nicht mehr brauchen kann. Manchmal ist man glücklich, wenn im Technikmuseum noch irgendein alter Computer steht, der ein altes Programm hat, mit dem man eine Diskette, die man sonst nicht mehr zum Laufen bekommt. Aber das ist es ja nicht. Was versucht wird, ist doch dabei deutlich zu machen, Technik ist Teil unserer Kultur. Und Technik hat wie unsere Kultur eine Geschichte und Technik trägt damit auch zur Gestaltung der Geschichte bei, um nicht zu sagen, Technik ist immer schon eine Bedingung unserer Kultur gewesen.
Was glauben Sie, was Menschen in 100 Jahren noch von uns wahrnehmen?
Ich bin überhaupt kein Hellseher, aber darum kann man die Frage nicht beantworten. Aber schauen Sie sich doch die Museen an. Da werden Sie heute schon die Computer sehen, mit denen Sie einmal begonnen haben. So Commodore 64 oder irgend so
etwas.
Oder ein Atari. Und zum Laufen bekämen Sie sie zu Hause bestimmt nicht mehr. Und so ist es doch ganz richtig und wichtig. Das echte Problem ist dabei, Sie sehen die Gehäuse, aber nicht das Raffinement, mit dem dort mit der Elektronik gearbeitet wird oder an Programmen gearbeitet wird. Das erschließt sich bei älterer Technik sehr wohl. Da können wir hineintreten und sehen die Mühlwerke und sehen, wie das gearbeitet ist. Übrigens hat Leibniz, apropos Mühle, ist jetzt ein Gedankensprung, eine interessante Bemerkung gemacht in der Monadologie, die, glaube ich, ganz wichtig für die Gegenwart ist. In der Monadologie schreibt er, wenn wir eine Maschine bauen könnten, die auf irgendeine Weise Gedanken, Empfindungen und Wahrnehmungen hätte und hervorbrächte. Und wir glauben, sowas heute zu haben. Und wir treten in diese Maschine, die vergrößert wird auf die Größe einer großen Mühle, treten ein, dann würden wir dort nur sich bewegende Teile sehen, aber in keiner Weise keinen Gedanken, keine Empfindung, keine Wahrnehmung. Und genau das ist das Problem heute. Wir haben diese Maschinen und wir haben ein menschliches Gehirn, das wir ziemlich genau zu kennen glauben oder immer mehr zu kennen glauben. Aber selbst wenn wir von jeder Synapse wüssten, wie sie feuert, wie sie mit anderen Nervenzellen verdrahtet ist, sag ich mal, wenn wir sehr genau die elektrodynamischen Vorgänge kennen würden, wüssten wir überhaupt noch nichts über den geistigen Inhalt. Nehmen Sie mal so etwas wie...
Würde ich jetzt aber die Psychotherapie sagen, das stimmt nicht.
Ja, die Psychotherapie ist was anderes, insofern was anderes, als sie ja von der Seele ausgeht. Ich meine jetzt die harte Neurologie, die versucht, auch das, was wir Begriffe nennen, auf eine materielle Ebene zurückzubringen. Und das kann nicht gelingen. Das liegt rein theoretisch schon an Folgendem. Der Kollege Biri hat mal gesagt, es gibt drei Grundsätze, die wir so gemeinhin akzeptieren. Das erste, dass der Körper was anderes ist als die Seele, das Geistige. Das zweite, dass es sehr wohl eine Verbindung zwischen beiden Seiten gibt. Etwa, wir haben einen Schreck und werden bleich, wir werden gepiekst und empfinden das als Schmerz. Das heißt, es gibt also eine Brücke zwischen der materiellen Seite und unserer Empfindungsseite. Oder wir haben eine Idee und setzen diese Idee handelnd um. Das wäre das zweite Prinzip, das wir gemeinhin akzeptieren. Und das dritte, das haben uns die Physiker des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts eingebrockt. Physik sorgt für sich selber und alles in der Welt ist mechanisch oder materiell, muss ich sagen, erklärbar und es gibt nichts darüber hinaus. Und diese drei Prinzipien passen nicht zusammen. Und das ist genau das, was Leibniz an der Stelle betont. Wir haben auf der einen Seite sehr erfolgreiche Wissenschaftler, die untersuchen, was in unserem Gehirn vorgeht. Und wir haben auf der anderen Seite unsere Ideen, unsere Vorstellungen von ethischen Prinzipien, unsere Freiheit des Handelns. Und das eine bildet sich nicht in das andere ab. Es gelingt nicht zu erklären, was Freiheit ist, selbst wenn Sie den Sitz der Stelle im Gehirn ausmachen können, an dem wir eine Entscheidung über dieses oder jenes treffen. Und das ist ein ganz leibnizischer Gedanke, dass man beide Seiten ernst nehmen muss.
Wenn Sie heute 2016 die Möglichkeit hätten, ihm zu begegnen, welches Thema würden Sie gerne mit ihm ansprechen?
Ich würde fragen, wie sieht es mit der Beziehung zwischen dem Denken und der Körperlichkeit aus? Wie sieht es mit dem Leib-Seele-Problem aus? Denn das ist das Problem, das uns ja heute philosophisch gesehen absolut auf den Nägeln brennt.
Sie meinen Hirnforschung, Psychologie?
Ich meine das, was die Neurologie macht. Wenn die Neurologie unsere Gehirnprozesse alle kennen würde, unterstellen wir mal, wir wüssten bei jeder Synapse, was dort chemikalisch funktioniert. Wir wüssten, wie das Netzwerk der Synapsen operiert. Das geht ja in die Milliarden, die Verknüpfungen, um die es dabei geht. Dann, so Leibniz' Überzeugung, wissen wir noch gar nichts über den Inhalt. Wir wissen dann zwar, dass an einer Synapse das und das passiert, aber was es bedeutet, wissen wir nicht. Und da hat Leibniz ein wunderbares Beispiel. Wenn wir in eine Mühle treten, dann sehen wir dort Räder, die sich bewegen und etwas stoßen und ziehen und dergleichen mehr. Aber was der Zweck ist, können wir nicht beobachten. Wir sind es, die wir deutend den Zweck hinzufügen und auf die Weise der ganzen Unternehmung einen Sinn geben. Das heißt also, wir kommen gar nicht aus ohne eine Vorstellung davon, dass es auf der seelischen Seite Elemente gibt, ohne die wir nicht einmal die Seite des Körperlichkeit zu verstehen vermögen.
Glauben Sie, dass Leibniz für bestimmte Probleme unserer Zeit einen Rat hätte?
Leibniz macht klar, dass wir eine Ethik brauchen, die uns als allen denkenden Wesen gemeinsam ist. Er hat sehr danach gesucht, man nannte das damals eine natürliche Religion oder eine natürliche Moral. Natur bedeutet an der Stelle Vernunft, Natur, und hat mit Theologie ziemlich wenig zu tun in unserem Sinne. Die Frage ist für ihn, welche sind grundlegende Verpflichtungen, die wir alle als Menschen haben?
Ja, aber die Wirklichkeit ist ja leider eine ganz andere.
Leibniz sah ja schon ganz handfest eine seiner Aufgaben darin, mindestens die Kirchenspaltung nicht rückgängig zu machen. Das war nicht seine Idee, sondern zu überführen in eine Gemeinsamkeit, weil die Grundvorstellungen der katholischen Kirche und der protestantischen Kirchen doch eigentlich als Grundvorstellungen die gleichen sind. Und wenn das die gleichen sind, dann sollte man das zur Grundlage nehmen. Übrigens, er hatte ein großes Interesse an China, und seine Vorstellung war sehr wohl, wenn es gelingt, die christlichen Missionare in China aus den verschiedenen Orden und der protestantischen Seite dazu zu bringen, sich zu besinnen auf die Grundlagen des Christentums und die Streitereien bleiben zu lassen und sich gegenseitig zu respektieren. Wenn das in China gelingt bei der Missionsarbeit, dann muss das doch in Europa auch gelingen können. Mhm. Und wir haben die gleiche Vorstellung heute zu entwickeln. Ich habe mich sehr intensiv mit einem muslimischen Arzt unterhalten und sinngemäß sagte er, ob ich nun Yahweh oder Allah oder Gott sage, das ist doch eigentlich alles dasselbe. Und das sagt ein Moslem. Das zeigt, dass wir dort Brücken schlagen können, die ganz und gar im Geiste der Aufklärung, im Geiste auch der Frühaufklärung bei Leibniz deutlich machen. Entscheidend ist doch, dass wir zueinander finden, dass wir miteinander uns in der Lage sehen, Lebensregeln zu entwickeln, die die Eigenart jeder Seite respektieren, wenn denn die Grundverpflichtungen, die ich vorhin genannt habe, von allen eingehalten werden.
Hans Poser, Sie werden im kommenden Jahr 80 Jahre alt. Sie bereiten viele Festakte in diesem Leibniz-Jahr mit vor. Woher nehmen Sie die Energie?
Na, ich denke, aus der Familie. Wenn meine Frau nicht so für mich sorgen würde, wie sie für mich sorgt, dann würde mir das nicht gelungen. Im Übrigen, ich bin da zwar einer, der gebeten wird, hier und da was zu sagen, aber aus den organisatorischen Dingen habe ich mich schon sehr früh herausgezogen, auch schon an der Uni. Also ich mit 68 emeritiert worden. Ich habe vorher schon gesagt, ich gehe nicht mehr in die Gremien, mache nicht mehr die Gremienarbeit, denn ich habe die Folgen nicht zu tragen von den Beschlüssen, an denen ich dann mitwirke. Und so sehe ich das hier auch, dass es die Aufgabe der Jüngeren, solche Treffen zu gestalten und auch so zu strukturieren in Schwerpunktsetzungen, wie das für die Gegenwart aus deren Sicht richtig und sinnvoll ist.
Und Ihre Frau, kann die Ihre Begeisterung für Leibniz teilen?
Ich sage immer, meine Frau ist mein sokratisches Daimonion. Das Daimonion bei Sokrates warnte Sokrates immer, wenn er irgendetwas sagen oder tun wollte, was in der Form nicht tragbar ist. Also so diskutieren wir die Dinge miteinander. Aber eben nicht nur Leibniz, sondern genauso auch zu den anderen Fragen.
Was ist das drängendste philosophische Problem für Sie?
Ich denke, die größte Schwierigkeit ist, das dem einen Platz zu geben, was wir unter allen Umständen gesichert sehen müssen, die Freiheit. Leibniz auch, aber doch nicht in der Form, wie wir das heute betonen müssen. Freiheit ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht, und eine Verpflichtung ist mit heutigen Vorstellungen von Ethik verbunden. Aber das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine die theoretische Seite, dass wir als menschliche Wesen in der Lage sind, frei zu entscheiden. Wie ist so etwas unterzubringen in einer Welt, die wir naturwissenschaftlich auf mannigfache Weise analysieren und bei der immer noch ein Stück dieses Gedankens des 18. und 19. Jahrhunderts mitschwingt, dass doch auch Freiheit eine materielle Basis haben muss. Also wie passt dies beides zusammen? Wenn wir nämlich Freiheit aufgeben würden, dann würden wir auch die Ethik aufgeben. Denn ethisch, moralisch zu handeln bedeutet doch, aus freien Stücken und überlegt sich zu einer Handlung bekennen und sie durchzuführen. Und wir könnten alle Rechtssysteme einfach wegwerfen, wenn wir den Freiheitsbegriff nicht in einer modernen Weise fixieren können.
Das sind Themen, die Sie mit ihm diskutieren würden?
Das sind Themen, die uns eigentlich alle unter den Nägeln brennen. Und warum soll man sie dann nicht mit ihm oder mit Kant oder mit wem auch immer, Platon oder Aristoteles, diskutieren wollen? Denn die Probleme halten sich durch die ganze Philosophiegeschichte durch. Das ist ja der Grund, weshalb ich Philosophiegeschichte für so wichtig halte. Wir leben in diesen Traditionen, in ihrer Begrifflichkeit und müssen uns dessen bewusst sein und sollten deshalb auch diese Geschichte immer als Teil unserer Kultur bewusst halten und pflegen.
Was haben Sie sich für Ihre wissenschaftliche Arbeit in den kommenden Jahren vorgenommen?
Ich habe mir vorgenommen, in den Bereich der Technikphilosophie etwas weiter zu graben. An einer Stelle, die dem verwandt ist, was ich eben skizziert habe. Was geschieht, wenn wir eine Idee haben und diese Idee umsetzen? Eine technische Idee. Wir haben die Idee als Idee, lässt sich ja sogar patentieren als etwas Neues. Wir haben eine neue Idee. Wieso können wir neue Ideen haben? Das ist der erste Punkt. Das zweite, wieso sind wir in der Lage, etwas, was völlig neu ist als Idee, in eine materielle Gestalt umzugießen. Und das knirscht sehr, wenn man bisherige philosophische Modelle nimmt und fragt, helfen sie einem weiter?
Haben Sie eine Hypothese?
Nein, da bin ich sehr vorsichtig. Das muss man einfach versuchen, ein Stück zu analysieren und einfach das Problem erst einmal sauber auf den Tisch des Hauses legen. Das ist übrigens ein Vorschlag der Leibnizschen Methode. Methodologie hat sehr viel nachgedacht über wissenschaftliche Methodik. Erst einmal das Problem analysieren, seine Aspekte betrachten, sich fragen, was weiß ich davon, was kenne ich davon, wie begründet sind meine bisherigen Vorstellungen davon, um von dort her zu einer Antwort zu gelangen, die natürlich hypothetisch ist, wie all unsere Antworten hypothetisch sind.
Leibniz für Einsteiger, gibt es sowas? Also was können Sie Hörern empfehlen, die einen Zugang zu ihm finden möchten?
Das ist schwer zu sagen. Wenn man in das Leibnizsche Denken, in die Leibnizsche Metaphysik hinein möchte, dann sollte man die Monadologie nehmen. Das ist eine Zusammenfassung seiner Vorstellungen gewesen, ohne deshalb schon überall in die Tiefe der Begründungen zu gehen. Man müsste dazu eine Ausgabe nehmen, die auch ein paar Erläuterungen an die Hand gibt, weil es sonst zu schwierig wird. Wenn man aber den Leibniz der anderen Seite, den Logiker, kennenlernen will, dann hilft es nichts, dann muss man in seine logischen Schriften hineinschauen. Das Tragische ist eigentlich, dass er sie selber nicht veröffentlicht hat, dass wir erst seit Couturat, seit 1903, diese Texte zur Verfügung haben und nur in Andeutungen konnten sich im 19. Jahrhundert Denker wie Frege auf Leibniz berufen und sagen, also Leibniz hatte doch die Idee, dass Mathematik auf Logik zurückführbar ist. Jetzt lasst uns doch mal eine solche Logik oder logische Begründung der Mathematik entwickeln. Das heißt, es wäre einseitig, wenn man sich nur den Metaphysiker Leibniz anschaut. Man muss sich ein Stück auch dann den Logiker oder den Mathematiker Leibniz ansehen.
Und wie ist es mit der Technikgeschichte? In welches Museum sollte man gehen?
Und da braucht man doch nur in Berlin in das größte deutsche Technikmuseum gehen. Dort wird man unglaublich vieles finden, auch gut aufbereitet. Und das Münchner Museum auch. In Mannheim ist ebenfalls eins entstanden. Das heißt, wir haben inzwischen Museen. Im Ruhrgebiet gibt es eine Reihe von mehr privat organisierten Museen, die von den Relikten des Bergbaus einiges zugänglich machen und sichtbar machen, sodass man zur Technikgeschichte darüber in allen drei Fällen einen guten Zugang finden kann.
Wenn Sie jetzt an das Leibniz-Festjahr denken, an das Ende im Dezember 2016, was bleibt dann von Leibniz übrig?
Das wird ein breites Spektrum sein. Man muss sehen, dass von Leibniz wir ungefähr 200.000 Manuskriptseiten haben, von denen bis jetzt die Hälfte veröffentlicht ist. Das bedeutet, dass es auch ganz neue Dinge gibt, die in den letzten Jahren gefunden worden sind. Erstaunliche Dinge, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Beispielsweise ist jetzt schon etwas länger her, aber noch nicht so furchtbar lang. Es wurde immer gesagt, Leibniz, der hat mit seiner Infinitesimalrechnung da zwar was Tolles gemacht, aber eine Begründung hat er nicht. Die Begründung ist erst im 19. Jahrhundert gefunden worden. Stimmt nicht. Das Manuskript ist nur leider beim Drucker, weil die Druckerei verbrannt ist, verloren gegangen. Und eine Rekonstruktion aus dem Manuskript zeigt, er hatte all das Schöne, was man da heute in der Epsilontik zur Begründung heranzieht. Oder etwas anderes, was ja, das allerdings war bekannt, er war der Erste, der die richtige Rentenformel gefunden hatte. Und er plädiert sehr für Versicherungen, Rentenversicherungen, Brandversicherungen. Das heißt, man stößt an der Stelle auf Überlegungen, die doch hochinteressant sind, mal abgesehen davon, dass wenn man vor so einer Manuskriptseite sieht, ganze große Folioseite, dann ist zunächst einmal klar geschrieben, womit er angefangen hat, dann streicht er durch und schreibt daneben, die Seite ist immer nur halb beschrieben, das, was, wie er es korrigieren möchte. Korrigiert das Korrigierte. Es gibt Seiten, auf denen Sie 6, 7, 8 Korrekturschritte haben. Sie können also zusehen, wie jemand sein Denken präzisiert hat. Und das ist der Grund, weshalb es gerechtfertigt ist, diese Edition weiterzutreiben und zu sehen, was ist es, was dieser Mann, der nun weltweit korrespondiert hat, was dieser Mann gedacht hat, wie er gedacht hat. Das ist das eine. Das zweite ist, was ist daraus geworden in der Wirkungsgeschichte? Leibniz hat eine breite Wirkungsgeschichte eigentlich in allen Bereichen. Im 19. Jahrhundert ist es vor allem im Bereich der Metaphysik, mit Beginn im 20. Jahrhundert ist es auf einmal Logik und Sprachtheorie und dann neue phänomenologische Ansätze bei Husserl etwa, das habe ich vorhin schon erwähnt, die heute weitergeführt werden. Es gibt also eine Untersuchung zu Leibniz selber, die dort Neues gefunden haben. Es gibt Untersuchungen zur Wirkungsgeschichte, in der wir immer noch leben. Und es wird Untersuchungen geben dazu, wo lässt sich heute fruchtbar an Leibniz anknüpfen. Nicht im Sinne einer direkten Aufnahme, aber doch im Sinne einer Bezugnahme auf Probleme, die er gesehen hat und an denen wir heute versuchen, neue Grundlagen uns zu erarbeiten.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.